Die Frage, das Thema, das Gesamtthema ist ja, wer ist Jesus von Nazareth? Und die Frage, die uns heute beschäftigt, ist, sollen die Gläubigen zu Jesus Christus beten? Sollen die Gläubigen auch zu Jesus Christus beten? Ich habe an hoffentlich jeden Platz so eine Broschüre gelegt, ein kleiner Ausdruck. Eine hätte ich noch, falls es nicht ganz reichen sollte. Zunächst die Frage, warum stellt sich überhaupt diese Frage? Sollen wir zu Jesus Christus beten? Sollen wir es nicht tun? Warum diese Frage? Ich glaube, viele, die meisten von uns werden mit dieser Tatsache einfach konfrontiert oder ja, wir begegnen dieser Tatsache in der Gemeindepraxis. Man nimmt irgendwo teil an Versammlungen und es wird zu Jesus gebetet. Wir hatten einige Jahre, waren wir dabei als Mitarbeiter auf Zeltlager und da kam die Frage auch immer wieder mal auf, wie soll man es den Kindern nun beibringen? Sollen sie zu Jesus beten, zum Vater beten oder zu Gott beten oder wie sollen sie denn beten? Und eine der Antworten, die als mal gegeben wurde, war, es ist doch egal, es kommt immer an. Egal, ob man zu Jesus betet oder zu Gott betet oder zum Heiligen Geist betet, Hauptsache ist, man betet, es kommt immer irgendwie an. Stimmt das? Eben dieser Frage wollen wir ein bisschen nachgehen. Das eine ist die Gemeindepraxis, dazu gehört auch die vielen, vielen Lieder. Wir haben alles, alles in dir, Herr Jesus Christ, haben wir gerade gesungen am Schluss vom Lied. Es ist ja auch schon irgendwie ein Gebet. Ist es richtig? Manche sagen, nein, ich kann es nicht singen. Manche sagen, das gehört doch selbstverständlich. Weil, und das ist der dritte Punkt, warum diese Frage zur Frage wird, ist doch klar, Jesus ist Gott, also beten wir auch zu ihm. Begründet in der Jesus-ist-Gott-Lehre oder halt auch in der gesamte Trinitätslehre. Die geht dann noch weiter, spannt den Bogen noch weiter, dass sie sagt, darüber habe ich mal eine Ausarbeitung bekommen, als es für mich selber auch fraglich war, wie ist das nun mit der Trinitätslehre? Und dann haben wir viel darüber geredet und der Prediger damals hat so eine Ausarbeitung kopiert und dann alle verteilt. Und das Fazit dieser Ausarbeitung lautete, die Anbetung Gottes ist erst dann vollständig oder erst dann komplett, wenn wir den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist in gleicher Weise verehren. Aus trinitarischer Sicht logisch richtig. Aus biblischer Sicht völlig falsch. Ja, wir versuchen, dass wir nachher auch noch Gespräch haben, aber zunächst wollen wir, ich würde es einfach gerne als Vortrag gestalten, damit man es auch nochmal anhören kann später. Daraus resultieren eben diese Fragen, natürlich kann man mal eine Zwischenfrage stellen, bitte also nicht eisern, aber daraus resultiere schon die Frage, ist es richtig, zu Jesus zu beten? Oder soll man nur zum Vater und zu Jesus beten? Oder nicht, wie ist es nun? Und nun kann man, ich sage mal, die ganze Fragestellung ganz schnell beenden. Der Jürgen hatte das in seinem ersten Vortrag auch schon angedeutet, und das ist die erste Stelle, die wir aufschlagen können, entweder in der Bibel oder auch in dieser Broschüre ist sie am Anfang angegeben und auch hinten nochmal auszugsweise aufgedruckt. Der Herr Jesus wurde von seinen Jüngern gefragt, wie sollen wir denn beten? Nein, im Zusammenhang der Bergpredigt hat Jesus gesagt und gelehrt, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein, schließe deine Tür zu, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen sieht. Diese Hauptaussagen, wenn du betest, wie Jesus sagt, bete zu deinem Vater. Da könnte man jetzt einen Punkt machen, das Ganze Ding beenden und sagen, Jesus hat gesagt, wir sollen zum Vater beten, also tun wir das, genügt uns. Das wäre die einfachste aller Antworten und sie wäre richtig. Wer aber ein bisschen tiefer einsteigen will in dieses Thema und man bekommt immer wieder mal einen Rundbrief oder irgendwelche Predigten oder was auch immer, wo es darum geht, wir sollen auch zu Jesus beten, dann ist es schon gut, wenn man sich ein bisschen besser auskennt, was sagt denn die Schrift, was sind denn diese Aussagen und das möchten wir gern zusammen anschauen. Aber eben die Frage ist schon, wer kann uns darüber wirklich Auskunft geben? Und ich meine, es ist schon der Herr Jesus selbst. Ein Aspekt dieser ganzen Fragestellung ist dabei auch, ich würde es mal überschreiben mit Ehrensache. Es geht um die Ehre. Joel Hembill hat auch letztes Jahr auf der Konferenz das hervorgehoben, wenn wir davon reden, wer Jesus ist und wer Gott ist, könnte der Eindruck entstehen, dass man Jesus degradieren will. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, Gott die Ehre zu geben, die ihm als dem allein wahren Gott, als dem alleinigen Gott zusteht. Dass man nicht jemanden für das ehrt, was ein anderer verursacht oder getan hat. Es ist auch Ehrensache. Der Herr Jesus hat wohl gesagt, damit alle sollen den Sohn ehren, gleich wie sie den Vater ehren. Er hat zwei Verse weiter gesagt, ich nehme nicht Ehre von Menschen. Wie ist das nun? Ist es eine gewisse Spannung? Wir kommen später auf diese Stelle noch darauf. Gott selber aber hat gesagt, ich bin Yahweh, oder wie man es nun auch aussprechen mag, da, und das ist mein Name, und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch meinen Ruhm den Götterbildern. Die Gemeinde, die ich besuche zurzeit, da gibt es ein paar Leute, die, wenn sie beten, das Gebet abschließen und sagen, dir allein sei Lob und Ehre, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Richtig wäre zu sagen, euch drei. Oder dir allein, dem Vater. Manche beten dort, Jesus allein sei Lob und Ehre. Dieses Jesus allein finden wir in der Bibel nicht. Gott allein oder dem Vater allein finden wir sehr wohl. Es ist einfach gut, sich darüber ein bisschen im Klaren zu werden und ein paar Gedanken zu machen. Es soll aber nicht dazu führen, und was ich jetzt auch als Beispiele gebracht habe und bringen werde, es soll niemanden irgendwie verurteilen oder sowas, weil manche Dinge tut man, ohne dass man es halt richtig erkannt hat, ohne dass man sich darüber Gedanken gemacht hat und so weiter. Es wird dadurch nicht richtig, aber wir wollen nicht andere verurteilen, sondern uns selbst auch immer wieder prüfen, ob wir es richtig verstanden haben und wo wir Möglichkeiten haben, auch anderen auch helfen, sie darauf aufmerksam machen. Manche Dinge muss man einfach auch ertragen. Es hat alles seine Zeit. Auch bei uns hat es ja eine Zeit gedauert, bis wir dahin gekommen sind, wo wir heute sind. Und wenn wir uns in 5 Jahren wieder treffen, werden wir wieder an einem anderen Punkt stehen. Also diese Geduld und Nachsicht, die wir für uns einfordern oder mit uns selbst auch haben, ist auch gut, wenn wir sie anderen gewähren. Also bitte versteht also diese Beispiele nicht falsch, ich möchte niemand damit verunglimpfen. Und trotzdem kann an solchen Beispielen etwas deutlich werden. Ich erfinde mal ein Beispiel. Stellt euch mal vor, wir begegnen 10 Männern, die uns freudenstrahlend entgegenkommen, weil sie waren bis vor kurzem aussätzig und jetzt sind sie gesund. Und wir danken diesen aussätzigen Männern, dass sie gesund wurden. Ja, komisch, oder? Ja, okay. Wir fragen sie, warum seid ihr denn gesund geworden? Und sie sagen, ja, da war einer, der sagt, geht dort hin, zeigt euch den Priestern und auf dem Weg oder wie auch immer sind wir gesund geworden. Ja, dann gebührt auch dem der Dank. Wenn wir zu diesem kommen, wird er sagen, gib Gott die Ehre. Es ist die Ehre Gottes. Das wird an einem weiteren Beispiel deutlich, was ich jetzt aufzeigen will, Johannes 11, die Auferweckung des Lazarus. Stellt euch vor, wir würden dem Lazarus danken, dass er auferstanden ist. Sollen wir Jesus danken? Hat er die Kraft gehabt, ihn aufzuwecken? Wenn wir diese Geschichte vom Lazarus genauer betrachten, und das werden wir nachher wohl noch auch tun, wenn uns die Zeit reicht, sehen wir, dass gerade an dieser Begebenheit es besonders deutlich wird, dass Jesus den Vater bittet. Ich danke dir, Vater, dass du mich erhört hast. Und doch um der Volksmengen willen, die umherstehen, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Jesus nimmt diese Ehre nicht für sich. Er weiß, diese Ehre, diese Kraft, diese Vollmacht, die er hatte, zu sagen, Lazarus, komm heraus, die kommt nicht aus ihm selbst. An anderer Stelle betont er ja mehr als deutlich, ich kann nichts aus mir selbst tun. Er hat alle Kraft vom Vater bekommen, er hat ihn bevollmächtigt und so weiter. Deswegen diese Ehre für die Auferstehung des Lazarus gebührt Gott. Und so heißt es auch immer wieder bei diesen Geschehnissen, die der Herr Jesus auf wunderbare Weise gewirkt hat, sie verherrlichten Gott um des Willen, was geschehen war. Oder auch Nikodemus sagt zu ihm ja, wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen und Wunder tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Sie wussten, es ist auf Gott zurückzuführen, nicht auf Jesus. Und so geht es schon darum, Gott die Ehre zu geben, die ihm gebührt. Es geht natürlich auch darum, den Herrn Jesus in rechter Weise zu ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Und jetzt stehen wir irgendwo in einer gewissen Spannung. Wie ist es nun? Also sollen wir doch genau so zu Jesus beten? Oder wie ist das? Manchmal muss man ein bisschen differenzieren oder unterscheiden. Wenn ich sage, das Essen, das für uns zubereitet wird hier, es ist wunderbar, es ist in Menge, in Qualität, in Ausgewogenheit kaum zu übertreffen, dann gebe ich dem Küchenteam Ehre. Ich ehre die, die es zubereitet haben, aber ich bete deswegen nicht zu ihnen. Vielleicht hilft dieses einfache Beispiel, das ein bisschen zu erkennen. Wenn ich sage, der Herr Jesus hat sich selbst für mich dahingegeben, ehre ich ihn, aber ich bete nicht zu ihm deswegen. Insofern ist es möglich, ihm Ehre zu geben, ohne dass es jetzt gleich beinhalten muss, zu ihm zu beten. Genau, ehrt den König als den Oberherrn, die Statthalter und die von ihm gesandt sind, als denen, die auch und so weiter. Ja. Wir sollen die Obrigkeit ehren, wir sollen einander Ehre erweisen, auch einander dienen. Und das steht nicht im Widerspruch dazu, dass der Herr Jesus gesagt hat, du sollst Gott deinem Herrn dienen, ihm allein dienen. Dass wir den Vater als den allein wahren Gott verehren. Dass wir den Sohn als seinen Gesandten verehren. Dass wir unsere Geschwister als unsere Geschwister die rechte Ehre erweisen, ehrerbietig sein einander gegenüber, auch und so weiter. Ja, das ist aber jedem die Ehre, die ihm gebührt. Da einfach ein paar Gedanken zu machen, das zu unterscheiden. Ein weiteres Beispiel. Stellt euch vor, man würde dem... Stellt euch vor, wir würden dem Isaak danken, dass er sich opfern ließ. Hat er sich gewehrt oder war er es freiwillig? War er bereit? Dass er runtergesprungen wäre, wissen wir nicht. Aber er wurde festgebunden, das wissen wir. Aber dass er sich gewehrt hat, wissen wir auch nicht. Also der Abraham musste ihn nicht einfangen oder irgendwie sowas. Wir wissen einfach nicht mehr. Nur stellt euch mal vor, wer bekommt die Ehre, beziehungsweise noch mit biblischen Worten gesagt, wer bekommt den Segen dafür, für diese Opferung des Isaak, oder die Fastopferung? Abraham wurde dafür gesegnet. Weil du das getan hast und mir deinen einzigen Sohn nicht vorenthalten hast, darum will ich dich mehren und segnen und in deinem Namen werden gesegnet werden oder sich segnen alle Generationen. Deine Nachkommenschaft wird sein wie die Sterne des Himmels, wie der Sand des Meeres und so weiter. Abraham, der Vater, bekam die Ehre, also diesen Segen.
Vater aller Gläubigen.
Und durch den Glauben an Christus ist Abraham auch unser Vater, der unser aller Vater ist. Genau, Galaterbrief und dann auch andere Stellen. Und das, er hätte es getan, keine Frage, wenn nicht Gott eingegriffen hätte. Und das, was Abraham tun sollte, hat Gott selbst getan. Er hat seinen Sohn dahin gegeben. Wem gebührt die Ehre für diese Opferung?
Der Wille des Vaters. Der Wille des Vaters.
Es war der, Jesus hat den Willen des Vaters getan. Er ist nicht gekommen, um, weil es halt notwendig war, für uns zu sterben, in erster Linie, sondern er hat den Willen des Vaters getan. So meinst du es.
Ja.
Und er ist gestorben, weil er Gott zu Willen war. Nicht, weil er eingesehen hat, es ist notwendig für die Erlösung, in erster Linie.
Ja.
Diese Frage oder dieser Gedanke hat mich im Vorfeld auch etwas bewegt. Kann man das so sagen? Es gibt schon Stellen, die davon reden, dass es so war. Es gibt auch Stellen, die davon reden, der Herr Jesus sagt, ich muss mein Leben hingeben als Sühnung für oder als Lösegeld für alle Sünden. Auch Johannes kündigt das ja schon an, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Also insofern war das schon irgendwie bekannt, aber nicht unbedingt vorherrschend. Es gibt eben auch die anderen Stellen, 1. Johannesbrief. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, Römerbrief, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Es ist die Liebe Gottes, die er erweist, indem Christus für uns starb. Oder Johannes 3,16, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für uns dahingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht und so weiter. Diese Frage, zu wem wir beten sollen, lösen manche unserer Zeitgenossen auch auf eine andere Art und Weise, indem sie einfach beten, Herr. Herr, ich danke dir, Herr.
Ja. Das kann auch der Baal sein, der Herr.
Ja, davon gehe ich mal, Moment, davon, ja, das ist jetzt ein Thema. Wir gehen wirklich davon aus, es ist ganz ehrlich gemeint, dass Sie nicht Baal oder irgendwas damit meinen, sondern wirklich den Herrn, aber nicht genau definieren, meinen Sie jetzt Gott oder den Herrn Jesus. Weil sowohl Gott, der Vater, als auch der Herr Jesus, sie werden Herr genannt. Gott ist der Herr und Gott hat Jesus zum Herrn gemacht. Ist beides da und es werden auch zu beiden. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, gerade im Neuen Testament. Wir wissen, wenn man da nachforscht, es ist eine falsche Übersetzung oder eine Veränderung. Es wurde im Griechischen einfach nicht übernommen, was im Hebräischen deutlich war. Aber auch das ist eine andere Geschichte. Diese Leute meinen es durchaus ehrlich, indem sie sagen, Herr, und da sie nicht genau wissen, zu wem sie beten sollen, ich glaube, es erscheint ihnen einfach als einen Kompromiss, dass im Moment ist diese Frage nicht geklärt und sie gebrauchen Herr. Und ich glaube, dass es ankommt. Und wir finden diesen Sachverhalt auch im Neuen Testament gelegentlich. Und das werden wir jetzt dann gleich auch betrachten. In der Broschüre ist ein paar Mal mit drin, dass Leute zu einfach Herr gebraucht haben oder von Herr, der Herr sprach zu mir, reden. Aber du erkennst auch vom Kontext her nicht unbedingt, wer ist jetzt damit gemeint. Manchmal erkennt man es oder oft erkennt man es, aber nicht, durchaus nicht immer. Sei mal dahingestellt. Aber zuerst finde ich es gut, wenn wir danach fragen, was hat der Herr Jesus gesagt? Was hat er gesagt und auch, was hat er getan? Und da möchte ich nochmal wiederholen, was ich eingangs sagte. Das Erste, was wir im Neuen Testament lesen vom Gebet, ist, dass der Herr Jesus lehrte über das Gebet und er sagte, bete zu deinem Vater. Wenn du betest, bete zu deinem Vater. Zusammengefasst. Matthäus 6, Vers 6 kann man sich merken. Das ist das erste Mal, dass der Herr Jesus lehrt über das Gebet und er sagt, bete zu deinem Vater. Damit könnte man sich genügen lassen. Es wäre ausreichend. Es wird dann noch präzisiert, wie. Nicht blabbern, nicht dieses, nicht jenes. Bete zu deinem Vater. Im weiteren Verlauf, ab Vers 9, kommt dann auch nochmal eine konkrete Formulierung, der sogenannte Vater unser. Wenn ihr nun betet so, und das ist eine Aufforderung, so sollt ihr beten, unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das heißt, das Amen wird auch bei manchen zugefügt. Es gibt da verschiedene Urschriften. Dieser letzte Teil, dein ist das Reich, die Kraft, die Herrlichkeit in Ewigkeit, wird erst in späteren Handschriften gefunden, in den frühest datierten Handschriften nicht. Das ist nicht falsch, aber ob es eine Hinzufügung ist oder nicht, sei dahingestellt. Im Lukas 11 ist dasselbe nochmal vorhanden, aber in deutlich verkürzter Art und Weise. Ob es nun eine Hinzufügung ist oder nicht, sei dahingestellt. Manche sagen auch, das sei eine etwas falsche Übersetzung, wenn es heißt, führe uns nicht in Versuchung, weil eigentlich müsste es heißen, führe uns, wenn wir versucht werden, weil Gott nicht in Versuchung führt, Gott auch nicht versucht, er selbst nicht versucht werden kann. Kann einleuchten, das ist jetzt aber nicht unser Thema. Ich glaube auch nicht, dass dieses Gebet gegeben ist, um es nachzusprechen. Auch da vielleicht als Anmerkung, Gebete spricht man nicht. Also wir sprechen nicht ein Gebet. Ich rede hier auch keinen Text. Ich rede zu euch. Natürlich ist ein Text, was ich rede, aber ich rede keinen Text. Ich spreche auch kein Gebet. Ich bete. Und wenn ich bete, spreche ich. Aber Gebete werden nicht gesprochen, sondern getan. Nur als Kleinigkeit, ich möchte das auch nicht auf die Spitze treiben und so weiter, niemand damit verurteilen, es ist auch gut gemeint, hört sich auch schön an. Nur wir in der Bibel finden wir die Formulierung nicht, er sprach ein Gebet, sondern er betete und sprach, Doppelpunkt, und dann kommt, was gesprochen wurde. Nur, wer darüber nachdenken will, aber hängt dieses einfach nicht zu hoch, nur so zum Nachdenken. Jesus selber hat auch nur zum Vater gebetet. Wenn er gebetet hat, dann nur zum Vater. Weder zu Engeln, auch nicht zu Maria. Und er hat nicht zum Heiligen Geist gebetet. Es hat in der ganzen Bibel nie jemand zum Heiligen Geist gebetet. Ja, es wird aber auch nicht verboten, hat mir jemand gesagt, damals, als es bei uns Thema war. Ja, stimmt, es wird nicht verboten. Es war einfach nie Thema. Wenn wir davon ausgehen, dass der Herr unser Hirte ist, und dass Jesus der gute Hirte ist. Und wir dann Herde und Hirte beobachten, sehen wir wieder, heute sieht man es nicht mehr so oft, aber gelegentlich sieht man es, der Hirte geht der Herde voran. Er treibt die Herde nicht, er geht voran und die Schafe folgen ihm. Und Nachfolge heißt, dem Hirten zu folgen. Das zu tun, was er getan hat. Sprich, zum Vater zu beten in unserem Thema. Jesus hat zum Vater gebetet, er hat seine Nachfolger dazu aufgerufen, zum Vater zu beten. Somit sollten seine Nachfolger zum Vater beten. Die Apostel haben es ähnlich gelehrt, da kommen wir dann auch noch dazu. Und sie haben es noch ein bisschen präzisiert oder erweitert, indem sie sagten, zum Vater zu beten in Jesu Namen. Es sind hier eine ganze Menge Stellen, die davon reden, wie der Herr Jesus gelehrt und auch getan hat. Zwei möchte ich noch erwähnen. Das eine ist Johannes 4, die Frau am Jakob. Seite 4 bin ich jetzt in der Broschüre. Es geht um Johannes 4, die Frau am Jakobsbrunnen. Und dort sagt der Herr Jesus, es klingt wie beiläufig und trotzdem nicht ohne Bedeutung, wir beten an, was wir kennen. Ich habe dieses Wir hervorgehoben. Alle Hervorhebungen hier sind von mir. Aber ich habe es hervorgehoben, um zu verdeutlichen, der Herr Jesus zählt sich selbst zu denen, die Gott anbeten. Anbeten, die den Vater anbeten. Wir beten an, was wir kennen. Und er sagte hinzu, der Vater sucht solche als seine Anbeter. Was für welche? Solche, die ihn im Geist und in Wahrheit anbeten. Ihn. Und noch eine weitere Stelle auf der rechten Seite, die zweitletzte, Johannes 16, Vers 26 und 27. Dort sagt der Herr Jesus, an jenem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen. Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werde. Denn der Vater selbst hat euch lieb, weil ihr mich geliebt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Auch hier wieder das ganze Kapitel 16, 14 bis 16 ist viel vom Gebet die Rede. Und immer liegt die Betonung darauf, zum Vater zu beten. Der Herr Jesus selber präzisiert oder erweitert es insofern, dass er sagt, in meinem Namen zu bitten. Manche Übersetzungen fügen, oder ganz wenige fügen hinzu, was ihr mich bitten werdet in meinem Namen. Irgendwie ergibt es nicht so wirklich Sinn, aber manche Übersetzungen haben es drin. Das heißt, man könnte darüber stolpern und sagen, hoppla, das habe ich jetzt unterschlagen. Ich will es am Rand erwähnen, es ist eine Übersetzungssache. Es ist aber nicht drin enthalten. Aber eben die Betonung liegt darauf, der Vater selbst hat euch lieb und der Herr Jesus begründet, warum. Nicht einfach so, sondern weil ihr mich geliebt habt und geglaubt habt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Darum hat der Vater euch, ihr Jünger, lieb. Also die Erkenntnis, dass Jesus von Gott ausgegangen ist, dass der Vater ihn gesandt hat, um Jesus zu lieben, das ist der Grund, warum der Vater seine Jünger, die Jünger Jesu hört und sie liebt. Dann habe ich 4 Beispiele gefunden, das ist die Seite 6, wo es darum geht, dass zum Herrn gebetet wurde oder eben auch ja, zum Herrn. Und wer damit gemeint ist, geht nicht immer daraus hervor. Und manchmal ist auch nur davon die Rede, dass sie, wie Apostelgeschichte 2,42, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und in den Gebeten. Genaueres erfahren war dort nicht. Aber ja. Oder auch als zwischen der Himmelfahrt des Herrn Jesus und Pfingsten haben die Apostel sich ja auch weiterhin versammelt und davon geredet, wir brauchen einen, der jetzt diese Stelle von Judas einnimmt. Und dort beten sie auch, sie geben dem Matthias und dem Barsabas, Lose. Und dann beten sie, Herr, du Herzenskenner, aller, zeige von diesen beiden den einen an, den du auserwählt hast, dieses Apostelamt einzunehmen. Wir erfahren nicht, wen sie meinen mit Herr. Man kann, wenn man jetzt will, kann man sagen, sie meinen Jesus damit, weil er ist ihr Herr. Wenn man will, kann man sagen, sie meinen den Vater damit, denn der Vater ist Herr über alle. Es steht einfach nicht da. Ich habe es der Vollständigkeit halber mit erwähnt. Und so sind es verschiedene, eben diese 4 Stellen, die ich hier gefunden habe. Vielleicht gibt es noch mehr. Also diese Sammlung erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie ist so schon umfangreich genug, meines Erachtens. Was heißt es, im Namen Jesu zum Vater zu beten? Ich will da auch ein kleines Beispiel dazu. Ich habe 6 Kinder. Die waren alle mal klein. Inzwischen sind sie groß, aber als sie klein waren, wir hatten so ein großes Trampolin. Und der Älteste war 11 oder 12 Jahre alt, die Kleinste 3 oder 4. Der Große springt auf dem Trampolin, die Kleine will drauf. Der Große springt eine Stunde oder eine halbe Stunde, wie auch immer, die Kleine möchte drauf und er lässt sie nicht. Er ist ja auch stärker. In dem Alter gilt auch noch das Faustrecht der Prärie. Dann kommt die Kleine, Alter, hör mal zu, dann kommt die Kleine zu mir und sagt, Papa, der Johannes lässt mich nicht. Dann sage ich, jetzt gehst du zu ihm und sagst, er muss runter, ich hab's gesagt. Und dann geht sie zu ihm und sagt, der Papa hat gesagt, jetzt darf ich aufs Trampolin. Und dann geht der Große runter und lässt die Kleine drauf, weil sie in meinem Namen redet. In meinem Namen heißt, in meiner Vollmacht, in meiner Beauftragung, in meiner Autorität, ist egal wie man es umschreiben mag. Wenn sie am nächsten Tag auf die Idee kommt und sagt, das mache ich wieder, Papa hat gesagt, ich darf jetzt aufs Trampolin, aber ich habe sie nicht gesandt, ihr das nicht gesagt, dann missbraucht sie meinen Namen. Das ist ein ganz einfaches, profanes Beispiel, aber es verdeutlicht, was es heißt, im Namen eines anderen. Es hat noch weitere Aspekte, in denen wir durch Jesus zum Vater kommen können und so weiter. Lass uns die Fragen vielleicht nachher beantworten, dass wir ein bisschen noch vorankommen. Also so verstehe ich das, im Namen eines anderen zu handeln, zu reden oder zu tun. Bevollmächtigt, beauftragt, autorisiert und so weiter halt. Das Gebet zu Gott, dem Vater, nimmt in der Bibel den weitaus größten Raum ein. Aber ich finde, dass man nicht unbedingt aufgrund der Anzahl von Bibelstellen allein den Schluss ziehen soll, sondern schauen, wie klar reden die Stellen. Aber diese Stellen nehmen wirklich einen sehr großen Raum ein. Eines der Gebete, was ich hier auch ganz abgedruckt habe, ist in Apostelgeschichte 4 zu finden. Und ich finde es sehr beeindruckend, weil auch da, das ist so komprimiert und so irgendwie auch rein und klar, wie die Bibel so vieles darstellt. Ich möchte dieses Gebet vorlesen. Apostelgeschichte 4, Situation folgende. Johannes und Petrus sind aufgrund dessen, dass sie diesen Lahmgeborenen geheilt haben, eingesperrt worden, sind verhört worden. Es gab zunächst eben einen Auflauf im Tempel, wurden sie eingesperrt und verhört. Sie wurden bedroht von den Ältesten, von den Hohenpriestern, Schriftgelehrten, weiß es nicht genau, wie sie dort bezeichnet wurden. Sie wurden bedroht und kamen zurück zu den Iren, haben die ganze Begebenheit berichtet und erzählt, was sie auch gesagt haben. Und dann heißt es, sie aber, gemeint ist die ganze Gemeinde, sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herrscher, du, der du den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hast und alles, was in ihnen ist, der du durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David gesagt hast, warum tobten die Nationen und sannen Eitles die Völker? Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels, alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Dann geht es weiter in der Bibel, was jetzt hier nicht drin steht. Als sie gebetet hatten, bewegte sich die Städte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit heiligem Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Der Herr, der hier nicht mit Namen angeredet wird, von dem es nur heißt, es ist Gott, der ist es, der dieses Gebet bestätigt hat. Total bestätigt hat, würde ich sagen. Es ist hier offensichtlich nicht zu Jesus gebetet worden, denn von Jesus ist in diesem Gebet die Rede und er wird bezeichnet als der Knecht Gottes, als der heilige Knecht Gottes, in dessen Namen diese Zeichen und Wunder geschehen sollen und so weiter halt. In diesem Gebet steckt noch viel mehr drin. Es ist einfach so gehaltvoll, dass es mir wert erschien, das abzudrucken. Ich habe auch die Verse zwischendrin weggemacht, dass man es vom Text plus her einfacher lesen kann. Die Versnummern sind deswegen entfernt, auch weiter hinten. Und so begegnen uns viele Stellen, wo es nun heißt, dass sie zu Gott gebetet haben, zum Vater gebetet haben. Und dort wird es schon immer deutlich, dass es eben Gott der Vater ist und nicht Jesus. Das ist jetzt diese Auflistung von Bibelstellen. Sie geht bis auf Seite 9, 11, bis auf Seite 12 sogar. Es geht immer darum, zu Gott zu beten in diesen ganzen Bibelstellen. Ihr könnt sie natürlich gerne zu Hause nachlesen. Es wird dann auch im Internet verfügbar sein, irgendwann diese Auflistung, sodass man es auch dort nochmal nachlesen oder auch anderen weitersagen kann, wenn man will. Ja, verschafft doch einfach einen Eindruck. Manchmal ist auch die Frage, inwiefern ist zu differenzieren, wenn jemandem Ehre gegeben wird, wenn jemand verherrlicht wird. Ist damit gemeint, zu ihm zu beten? Ich hatte es vorhin schon kurz angedeutet, wenn wir das Essen loben oder sagen, das Essen war sehr gut, wir werden hier wunderbar versorgt, geben wir denen, die es tun, Ehre, ohne dass wir direkt zu ihnen reden. Vergangenen Sonntag war ich eben auch in dieser Versammlung, die ich besuche, und da wurde zum Beispiel Offenbarung 1, Vers 5 vorgelesen und gesagt, da haben wir den 5b bis 6, da haben wir den Beweis, dass Jesus angebetet wird. Oder hier sehen wir, wie Jesus angebetet wird. Das ist im nächsten Bereich auf Seite 14, Offenbarung 1, Vers 5 bis 5b bis 6. Dort heißt es, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst oder gewaschen hat durch sein Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nein, hier ist von Jesus Christus die Rede. Er hat uns in seinem Blut gewaschen. Und ihm, diesem Jesus Christus, der uns in seinem Blut gewaschen hat, sei die Ehre und die Macht, die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hier. Ist das ein Gebet? Genau betrachtet nicht. Es ist ein Lob. Er hat es getan. Und an Betracht dessen, was er getan hat, sei ihm diese Macht und die Herrlichkeit, aber der Angesprochene ist nicht er selbst. Diese Aussage, streng genommen, richtet sich nicht direkt an Jesus, sondern es ist eine Aussage über ihn. Er hat uns geliebt, er hat uns mit seinem Blut gewaschen und erlöst von unserer Sünde, er hat uns zu einem Priestertum und zu einem Königtum gemacht, er hat uns aus uns gemacht für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Ehre oder die Macht in Ewigkeit.
Ja. Steht in dritter Person, nicht in zweiter.
Genau.
Silvia? Man kann es aber auch durchaus so verstehen, es wird ja sein, zu Priestern sein Gott und Vater, ihm, dem Vater.
Ja, so aber es bleibt meiner Ansicht nach offen.
Es bleibt offen, es ist aber nicht klar, dass
es ist nicht ganz eindeutig.
Okay, auch das kann man sagen, genau, ob diese Ehre und Herrlichkeit oder die Macht und Herrlichkeit nun Jesus gegeben oder zugesprochen wird oder dem Vater zugesprochen wird, könnte man, ich möchte damit nur sagen, manchmal werden Passagen in der Bibel ausgegeben als Gebet zu Jesus oder als Beleg, hier wird Jesus angebetet, und wenn man es genau betrachtet, werden wir gleich noch weiter tun, muss man sagen, es ist nicht so. Es ist nicht zwangsläufig so. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu legen. Manchmal ist es vielleicht eine gewisse Spitzfindigkeit oder so, wenn man es ganz genau nimmt. Manchmal ist es auch offensichtlich. Offensichtlich wird es meines Erachtens, wo habe ich das? In Philipper 2, aber ich möchte nochmal zurückkommen. Also ich glaube im nächsten Abschnitt. Philipper 2, die Stelle wurde schon mehrfach genannt. Gleich auf der rechten Seite unter Hinweis mit dem Pfeil Philipper 2. Ja. Und zwar Seite 15. Dort heißt es in den Versen, Philipper 2, in den Versen 9 bis 11, darum, weil er gehorsam war bis zum Tod am Kreuz, füge ich hinzu, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Jetzt frage ich euch, vor wem werden hier die Knie gebeugt? Gemeinhin hört man in Gemeinden, vor Jesus. Ich hatte neulich Besuch von einem, der auch die Predigerausbildung kurz hinter sich hatte und nun im Verkündigungsdienst auch steht. Und wir kamen ins Gespräch über diese Stelle und ich habe ihm auch gesagt, schau, hier steht nicht vor Jesus, sondern hier steht in seinem Namen. Die Leute beugen ihre Knie nicht vor Jesus, sondern sie beugen ihre Knie in Jesu Namen. Aber vor wem? Um wessen Ehre geht es hier? Und er hat nochmal nachgelesen, zunächst gestutzt, aber dann auch, ja, eigentlich stimmt's. Ich habe nicht weiter gebohrt und ich wollte ihn auch ja natürlich nicht damit erschlagen. Aber es war für mich auch so eine Freude zu sehen, ja eigentlich, es ist zu erkennen. Ja, er hat es erkannt, ja eigentlich, ja, da steht nicht, dass sie vor Jesus anbeten, sie beten nicht Jesus an, sie beten in Jesu Namen an oder sie beugen ihre Knie in Jesu Namen, aber es geht um Gottes Ehre. Es ist der Vater, der mit Gott gemeint ist.
Jesu Namen heißt ja auch mit seiner Hilfe in ihm.
Gereinigt und geheiligt durch ihn. Genau, alles. Ja. Eine etwas diffizile Geschichte, meines Erachtens, ist die Sache, es heißt mehrfach, 1. Korinther 1 zum Beispiel, samt allen, die seinen Namen anrufen. Ist damit gemeint, zu Jesus zu beten? Ich glaube, man kann es so sehen. Manche sagen, damit kann genauso gemeint sein, über denen der Name Jesu genannt ist. Auch diese Übersetzungsmöglichkeit besteht. Ich meine, diese Stellen, die hier angegeben sind, geht es oft darum, den Namen Jesu oder den Namen des Herrn anzurufen. Man kann sie durchaus als Gebet zu Jesus verstehen. Auch diese Stelle Römer 10, meine ich, ist es, er ist reich, es ist kein Unterschied, denn er ist Herr über alle und er ist reich für alle, die ihn anrufen, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Damit ist schon Jesus gemeint. Er ist der Name, den Gott uns gegeben hat, in dem das Heil ist. Es ist kein anderer Name unter dem ganzen Himmel den Menschen gegeben, aber heißt nun, seinen Namen anzurufen, zu ihm zu beten. Und diese Stelle ist ein Zitat aus dem Alten Testament, dort ist Jahwe damit gemeint. Ich finde, es ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Jesus selber hat gesagt, ich habe ihnen deinen Namen geoffenbart, den du mir gegeben hast. Also Gott hat Jesus seinen Namen gegeben. Nicht, dass Jesus jetzt so heißt, wie Gott heißt, sondern dass er an seinem Namen handelt. Aber das macht es ein bisschen diffizil oder schwierig. Man muss ein bisschen überlegen. Auch die Frage, wie viel baut man nun auf dem auf, sagt man, aufgrund dessen ist es völlig richtig, uneingeschränkt zu Jesus zu beten oder so. Ich kann auch diese Frage nicht endgültig beantworten. Ich kann verstehen, wenn jemand sagt, aufgrund dessen, ich bete zu Jesus. Es gibt noch weitere Begebenheiten, zum Beispiel Stephanus, als er gesteinigt wurde, sieht den Himmel geöffnet, den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen und es heißt dort, er betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Aber auch da gibt es verschiedene Übersetzungs- oder Auslegungsmöglichkeiten.
Ja, also dieses Betete steht, glaube ich, so gar nicht da. Und da steht auch dieses Epikaleo, das wird meistens eben mit Anrufen übersetzt.
Ah.
Ja, also genau übersetzen da viele, er rief an und sprach. Epikaleo, ein Wort, was verschiedene Bedeutungen haben kann. Hm. Sogar bis zu sich berufen auf jemanden, auch nur nennen und sagen oder ausrufen. So, habe ich auch bei der Kapitelmenge-Übersetzung oder einer anderen Übersetzung bringt, der rief aus, also Stephanus rief aus und sprach. Und bezeichnenderweise, erst nachher fällt er ja nieder. Also immer das, er sieht ja Jesus neben Gott oder zur rechten Herrlichkeit Gottes und spricht ihn dann an.
Herr, behalte ihnen diese Sünde
Geist,
nicht.
Ja. Und nachher erst, als er niederfällt, sagt der Herr, behalte ihnen diese Sünde nicht. Also eigentlich beginnt das Gebet ja erst, wenn jemand niedergefallen ist.
Ja, aber eben, das ist jetzt so schon recht spitz. So. Ja, von daher ist es eine gewisse Erwägungssache. Wir können nicht auf alle Einzelheiten eingehen.
Auch von dem Zusammenhang, Herr Paulus, in Römer 10, undenkbar, dass hier mit er wäre den Namen des Herrn anruft, soll errettet werden, dass hier auf einmal ein Bezug von Gott auf Jesus bezogen werden soll. Weil vorher ist ganz klar die Rede, wer Jesus als Herrn mit dem Mund bekennt Und Gott, dass er ihn aus den Toten auferweckt hat, er soll selig werden, er soll gerettet werden. Und dann folgt ja daraufhin so Zitate aus dem Alten Testament. Und wenn man sich die mal anguckt, da steht dann, sagen wir, Jesaja 28, 16 ist es, da kommt diese Stelle raus, wer auf ihn vertraut, wird nicht zu Schanden werden. Da ist es aber Jahwe, der diesen Eckstein in Zion legt, diesen Stein legt. Also ist Jesus eigentlich passiv. Und Psalm 118 ist eine ähnliche Parallel, also auch eine Parallelstelle. Jahwe hat diesen Eckstein gelegt. Das ist ein Wunder vor unseren Augen. Dann kann es also eigentlich kaum sein, dass hier auf einmal Jesus selber auf einmal als der Herr genannt wird, den man am Ende anrufen wird. Und noch mit Bezug aufs Alte Testament, wo ausdrücklich Joel zitiert wird, Jahwe soll angerufen werden.
Ja, also ein gewisser Interpretationsspielraum bleibt meines Erachtens bestehen. Es könnte durchaus sein, dass der Vater im Himmel den Herrn Jesus als den hinstellt, auf den die Nationen hoffen sollen. Er sagt, Jesaja auch, ich habe dich, den Nationen, zum Licht gemacht, dass dein, mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Es könnte sein, weil auch, lass mich bitte weitermachen, Hebräer 1, Vers 6 steht geschrieben, wenn er aber den Erstgeborenen wieder in den Erdkreis einführt, spricht er, alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Das wird auch gern als Beweis dafür genommen. Also Gott selber will, dass wir ihn anbeten. Jetzt kann man auch da wieder recht spitz sagen oder so genau genommen, geht es nur darum, dass die Engel sich vor ihm niederwerfen oder vor ihm niederfallen. Damit ist nicht unbedingt gemeint, dass wir es tun sollen. Aber ich kann die verstehen, die sagen, aufgrund dieser Stelle sollen doch auch wir Jesus anbeten. Ist auch hier die Frage, ist es nicht von einem zukünftigen Ereignis die Rede? Wie auch immer. Auch da ein Beispiel dazu. Die Bibel gibt uns schon einige Beispiele, wo es jetzt auch dann im nächsten Abschnitt beim Niederfallen drum geht. Das möchte ich gerne noch mit euch betrachten. Man sagt, das Alte Testament ist das Bilderbuch zum Neuen Testament. Und eines dieser Vorbilder auf Jesus hin ist im Alten Testament Josef. Von seinen Brüdern verraten und verkauft. Ja, sag's mal, wie der Herr Jesus, wie es uns gestern auch vor Augen geführt wurde, er hatte diese Verheißungen, dass sich vor ihm Sonne, Mond und 11 Sterne verneigen werden. Diese Vision, diese Träume. Er hatte diese Verheißung und dann wurde er verkauft. Er wurde alles dessen entkleidet. Sein herrliches Gewand, das sein Vater ihm gemacht hat, es wurde ihm genommen. Er hatte nichts mehr. Er war der unterste Knecht, er war im Gefängnis. Keiner seiner Brüder war im Gefängnis, er war im Gefängnis. Aber das alles hat dafür gedient, dass seine ganze Familie, ja die ganze Welt Rettung, Heil erfährt. Und dieser Josef deutet dem Pharao die Träume. 7 fette Jahre, 7 magere Jahre. Und der Pharao setzt diesen Josef, ich habe dich gesetzt zum Herr oder zum Vater oder Herr über ganz Ägypten, über mein ganzes Volk, über mein ganzes Haus. Ich bin der Pharao, aber ohne dich soll in meinem ganzen Reich niemand seine Hand oder seinen Fuß erheben. Es ist ein Vorbild auf Psalm 110, Vers 1 und 2. Der Herr, Jahwe, sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, ich lege alles unter deine Füße. Der Pharao hat dem Josef alles unter die Füße gelegt. Ich bin der Pharao, aber ohne dich soll niemand, sagt er. Und ich bin nur um den Thron höher als du. Der Josef wird von seinen Brüdern als der Herr des Landes bezeichnet. Josef selber sagt, Gott hat mich zum Vater des Pharao gemacht. Hat Josef den Pharao ersetzt? Ist Josef Pharao? Seine Brüder sagen, du bist dem Pharao gleich. Ist er Pharao? Aber er ist Herr des Landes. Er ist Vater des Pharao, laut Schrift. Und die Schrift kann nicht aufgelöst werden. Und jedem ist klar, er ist niemals der Pharao, er bleibt dem Pharao untergeordnet. Wenn Jesus, wie es in Philipper 2 heißt, Gott gleich ist, wenn er zur Rechten Gottes sitzt, wenn Gott ihm alles unter die Füße gelegt hat, ist Jesus deswegen Gott? Da haben viele in unserer Zeitgenossen mehr zwei, ja doch, eigentlich ist er trotzdem Gott. Gott gleich sein heißt Gott sein. Dem Pharao gleich sein heißt niemals, dem Pharao sein. Dort ist man sich einig. Und ich finde, solche Beispiele verdeutlichen uns schon, dieses Bilderbuch, das Alte Testament, zeigt uns, wie es im Neuen Testament auch wirklich gemeint ist. Und, ja, und dort beim Pharao, als der Josef so erhöht wird, wird er mit prächtigen Kleidern gekleidet. Auf dem zweiten Wagen, nicht auf dem ersten, aber auf dem zweiten Wagen wird er durchs Reich geführt und vor ihm ausgerufen, werft euch nieder. Seine Brüder werfen sich mehrfach vor Josef nieder. Selbst dann noch, als ich ihn erkannt habe, auch vorher schon, aber auch danach noch. Und solche Stellen dieses Niederwerfens wird oft gesagt, weil die Leute sich vor Jesus niedergeworfen haben, deswegen muss Jesus Gott sein. Weil Niederwerfen ist Anbeten. Und dieses Wort Niederwerfen, Proskineo, wird auch mit Anbeten übersetzt. Es hat aber mindestens 5 Übersetzungsmöglichkeiten, wie die Elberfelder Studienbibel zum Beispiel beschreibt. Das ist auf Seite 16 jetzt hier in dieser Broschüre. Das griechische Wort hierfür ist Proskineo. Elberfelder Studienbibel sagt, die Bedeutung kann wiedergegeben werden mit sich niederwerfen, vor jemandem auf die Knie fallen, jemanden fußfällig verehren, jemanden kniefällig bitten oder auch anbeten. Mindestens diese 5 Bedeutungen. Anbeten wird recht weit hinten genannt. Ob die Reihenfolge eine Rolle spielt, weiß ich nicht. Ich vermute mal, aber sei mal dahingestellt. Aber aufgrund dieses Wortes zu sagen, damit ist nur göttliche Verehrung gemeint und die Anerkennung, dieser ist Gott, das geht eindeutig über den Text hinaus. Wenn jemand daran festhalten will, soll er halt daran festhalten, aber mit Argumenten kann man keine Schlacht gewinnen. Man kann vielleicht jemanden erschlagen. Jemanden, der bereit ist zum Nachdenken, dem kann man das aufzeigen. Schau mal hier, hier, hier. Und hier kommt auch eine sehr, sehr, sehr lange Liste mit solchen Bibelstellen im Alten Testament, wo Menschen vor Menschen niederfallen. Auch im Neuen Testament. Ihr könnt sie zu Hause durchgehen, wenn es euch weiter interessiert. Ich wollte das eben nur mal aufzeigen. Vielleicht noch 2, 3 oder ein paar wenige davon herausgreifen. In Ruth 2, Vers 10 zum Beispiel steht, da fiel sie auf ihr Angesicht und warf sich zur Erde nieder und sagte zu ihm, warum habe ich Gunst gefunden in deinen Augen, dass du mich beachtest, wo ich doch eine Fremde bin. Die Ruth, die beim Boas auf dem Feld Ehren aufliest. Sie wirft sich nieder, betet ihn an. Sagt der König David, schon gesalbt, aber noch nicht König in dem Sinn, wirft sich vor Saul auf sein Angesicht zur Erde nieder. Anbetung. Erkennt David den Saul als Gott an? Er sagt, du bist der Gesalbte Gottes. Oder sagt zu seiner Truppe, ich lege meine Hand nicht an den Gesalbten des Herrn. Er ist der Gesalbte des Herrn. Er bleibt es auch, der Saul. Und er wirft sich vor ihm nieder, aber er ist deswegen niemals Gott. Nur um es aufzuzeigen, es ist nicht unüblich, für uns ungewöhnlich, aber es ist nicht unüblich, dass sich Menschen vor Menschen niedergeworfen haben. Es ist einfach eine Ehrerweisung, eine Unterwürfigkeit. Und so finden wir verschiedene Beispiele. Ich möchte jetzt nicht auf alles eingehen, das wäre einfach zu lang. Aber ihr könnt es euch mal auf der Zunge oder einfach auf der Zunge zergehen lassen, einfach mal nachlesen. Vielleicht auch den Kontext mit einbeziehen, wenn ihr daran weiter Interesse habt. Ab Vers 19 kommen wir auch in das Seite 19 unten, da geht es ins Neue Testament über. Da kommen diese Könige oder Weisen aus dem Osten, die den neugeborenen König der Juden suchen. Sind gekommen, um ihn zu huldigen. Auch da ist dieses Niederfallen damit gemeint. Heißt das, dass sie ihn als Gott erkennen, anerkennen und als Gott anbeten? Anbeten, ja genau, das ist dasselbe Wort, dieses Niederfallen, huldigen, anbeten. Genau, aber meinen Sie, es geht ja jetzt für uns hier um die Frage, ist mit Niederfallen gemeint, derjenige, vor dem niedergefallen wird, ist Gott? Ist ausschließlich Gott? Ich sage offensichtlich nicht, wie ich aus den weiteren Stellen auch noch zeigen will. Und zwar Matthäus 9, ab Matthäus 8 wird beschrieben, wie der Herr Jesus als der Erwachsene handelt. Und Matthäus 14 möchte ich kurz anschauen mit euch. Matthäus 14, Vers 33, etwa in der Mitte auf Seite 20. Dort ist diese Fahrt über den See Genezareth. Jesus stillt den Sturm. die Jünger fallen vor ihm nieder oder sie huldigen ihn. Man kann übersetzen, sie beteten ihn an. Und was sagen sie? Wahrhaftig, du bist Gott. Oder was steht? Sie sagen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Also, zu sagen, wenn jemand vor Jesus niederfällt, erkennt er ihn als Gott an, geht einfach zu weit. Die Bibel bestätigt das nicht.
Ich denke auch, dass das denke ich jetzt gerade darüber nach. Wenn du dich vor einem König verneigst, dann ehrst du ihn. Wenn du dich vor einem Kaiser verneigst, stehst du ihn an. Weil der Kaiser die Symbiose zwischen König und Gott, also das ist ja das.
Genau, mit dem Begriff Kaiser und so. Ja, ja, genau. Cäsar, Kyrios. Ja, genau.
Im Hebräischen wird es wahrscheinlich niemals sein, wenn du dich niederwirfst, dass du automatisch anbetest.
Ja, wobei dieses Anbeten, also wenn wir jetzt weitergehen in der Apostelgeschichte 10, wirft sich der Cornelius vor Petrus nieder und der Petrus sagt, was soll das, steh auf, ich bin dein Mitknecht. Auch in der Offenbarung, als der Johannes das alles gezeigt bekam, wirft er sich nieder vor dem Engel, der ihm diese Dinge zeigte. Und der Engel sagt, sieh zu, tu es nicht, ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Und er sagt, bete Gott an. Er sagt nicht, bete Gott und das Lamm an oder bete Gott oder das Lamm an, ich bekomme beides an. Er sagt, bete Gott an. Und er sagt zweimal, das ist in Kapitel 19 und Kapitel 22. Ist auch hier mit drin. Einfach, dass man diese Dinge ein bisschen beachtet. Also das Niederwerfen vor Jesus sagt niemals und niemals so deutlich, dass Jesus damit Gott ist. Auch wenn er diese Ehre oder Erweisung entgegennimmt, heißt das nicht, dass er sich als Gott sieht. Das hat er ja immer weit von sich geschoben. Ich bin Gottes Sohn. Ich bin der Christus. Aber auch selbst mit diesem Bekenntnis hat er sich zurückgehalten. Aber er hat nie gesagt, ich bin Gott. Nie. Eine Stelle vielleicht noch in diesem Zusammenhang des Niederfallens wichtig, und dann kommen wir auch in die Zielgerade oder gegen Schluss. Offenbarung 3, Vers 9, das habe ich vergessen hier mit einzufügen. Entschuldigung. Aber vielleicht schreibt das euch auf Seite 21 unten noch dazu, zumindest diese Stellenangabe, Offenbarung 3, Vers 9. Dort ist das Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia, wo er sagt, wo der Herr Jesus sagt, ich werde diese Leute aus der Synagoge des Satans, glaube ich, ist dazu bringen, dass sie kommen und niederfallen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Dass sie erkennen, dass du Gott bist, du Gemeinde. Es wäre eigentlich Unsinn, so zu argumentieren. Es ist eigentlich Unsinn, so zu argumentieren, aber es begegnet uns zuhauf. Ich bitte euch, erschlagt diese Leute, die so argumentieren, nicht. Auch nicht mit diesen Bibelstellen, auch nicht mit dem Schwert oder sonst was. Helft ihnen, wenn es möglich ist, zu erkennen. Und wenn nicht, lasst ihnen Zeit, dass Gott es ihnen zu erkennen gibt. Aber erschlagt sie nicht. Ich habe jetzt auf Seite 23 ein paar Fragen aufgeschrieben, die auf eine Antwort warten. Nicht unbedingt. Sie müssen jetzt nicht sofort beantwortet werden und so weiter. Es sind einfach nur ein paar Überlegungen, die in dieser ganzen Thematik meines Erachtens noch dazugehören. Auch da kein Anspruch auf Vollständigkeit. Und ich habe jeweils auch Platz dazwischen gelassen. Wer sich darüber Gedanken machen will, findet ein bisschen Platz, wo er auch noch mit dazu schreiben kann oder auch weitere Fragen aufschreiben kann und so weiter. Wenn ihr mich persönlich fragen wollt, könnt ihr mich anrufen oder anschreiben. Meine Mailadresse ist auch hier ja mit angegeben. Über die Internetadresse werdet ihr sie finden. Oder ihr habt sie schon. Einfach verschiedene Fragen. Der Jürgen Laub hat seine Arbeit besteht ja wie oft in Übersetzen. Er hat auch einen Artikel von Pastor Chang übersetzt mit der Frage, ist es vor Gott richtig, sein Bild anzubeten? Gestern haben wir die Stelle betrachtet, Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. In Kolosser 1 steht geschrieben, er, also Jesus, ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Ist es also richtig vor Gott, Gottes Bild anzubeten, sprich Jesus anzubeten, der Gottes Bild ist, wie wir auch 2. Korinther 4 sagt es ja ebenso. Ist es richtig? Ihr stellt einfach die Frage, überlegt, denkt darüber nach. Eine weitere Frage, das halte ich noch etwas für knifflig, manchmal erschrick ich ein bisschen drüber, aber ich stelle es einfach als Frage. Römer 1, 25 sagt tadelnd von den Gottlosen, sie, die dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, anstatt dem Schöpfer. Kann man diese Stelle anwenden auf die Anbetung Jesu? Kann man damit sagen, damit wird ein Geschöpf angebetet, Ich kann es nicht sofort von der Hand weisen, aber ein bisschen erschrecke ich auch vor diesem Gedanke, weil das Gebet zu Jesus in der Bibel ja schon irgendwie zu finden ist. Und trotzdem, Hebräer 2,11 sagt, sowohl der, welcher heiligt, also Jesus, als auch die, welche geheiligt werden, die Gläubigen, sind alle von einem. Aus diesem Grund schämt er sich nicht, sie Brüder zu nennen. Jesus nennt seine Nachfolger seine Brüder. Er ist von Gott, seine Nachfolger sind von Gott und keiner würde in Frage stellen, dass wir Geschöpfe sind. Und in dieser Logik wäre auch Jesus völlig Geschöpf. Und wenn nun Jesus als Geschöpf, der ein Geschöpf ist, nach dieser Logik und Stelle angebetet wird, dann würde ein Geschöpf angebetet werden, anstatt dem Schöpfer. Wenn wir Jesus dafür danken, dass er von den Toten auferstanden ist, geben wir nicht Gott die Ehre, der ihn von den Toten auferweckt hat. Die Tatsache der Auferweckung bleibt bestehen. Aber Gott erhält nicht die Ehre dafür, dass er den Herrn Jesus von den Toten auferweckt hat, wenn wir Jesus dafür danken. Wir können über Jesus staunen und diese Tatsache bewundern, keine Frage. Und ist ja auch herrlich, dass er auferweckt wurde. Aber auferweckt hat ihn Gott. Nur als Beispiel. Und in diese Richtung geht diese Stelle. Denkt darüber nach, wir müssen jetzt das nicht beantworten. Einfach nur als Gedanke. Und so sind verschiedene Fragen hier noch mit angegeben. Wir werden jetzt auch nicht alle betrachten. Ich habe auch hier in dieser Broschüre gegen Schluss nochmal 4 Gebete aus der Bibel mit im vollen Text mit angegeben. Zweimal das Vaterunser. Dann eines, meines Erachtens, eines der wichtigsten und auch der schönsten und sehr gehaltvollsten Gebete, das hohe priesterliche Gebet, das der Herr Jesus gebetet hat. Johannes 17. Ich habe auch hier die Versnummern entfernt, dass man es einfach vom Textfluss her lesen kann. Wer die Verse dabei haben will, darf es natürlich auch in der Bibel nachlesen, keine Frage. Aber einfach, wer das nachlesen will und der Vollständigkeit halber, habe ich gedacht, ich füge hier beispielhaft diese 4 Gebete mit hinzu. Das dritte war eben das Gebet der Gemeinde, was ich eingangs vorgelesen habe. Und was wir gestern am Morgen gelesen haben, Offenbarung 15, das Lied des Moses und des Lammes. Groß und wunderbar sind deine Werke, wo es auch darum geht, du allein bist heilig. Alle Völker werden kommen und vor dir anbeten. Und jetzt in Erinnerung an Philipper 2, sie werden es tun in Jesu Namen. Sie werden Gott anbeten. Sie werden es tun in Jesu Namen, durch ihn, um seinetwillen, weil er der Herrscher sein wird über alles, wie auch immer. Es geht aber darum, Jesus zu bekennen als den Herrn zur Ehre Gottes des Vaters. Mein Fazit habe ich auf der letzten Seite dazugefügt. Wenn ihr es lesen wollt, dürft ihr es gern lesen. Ich will jetzt da nicht näher darauf eingehen. Im Wesentlichen habe ich es in den Worten hier auch mit schon gesagt.